Herzlich willkommen, Matthias Richling.
Dankeschön, guten Tag.
Matthias, darf ich mal mit einer Schamoffensive beginnen, auch wenn ich hinterher von meinen Freunden zu hören bekomme. Du hast dich ja bei der ersten Frage gleich richtig rangewanzt. Du hast jetzt gerade deinen 64. Geburtstag gefeiert, am 24. März.
Scheint so.
Ja, das ist ja öffentlich, das darf man ja sagen. Das ist ja auch, das kann man
googeln.
Obwohl,
ich sage gleich was dazu, ja.
Wie kriegt man es eigentlich hin, zwar so alt zu sein, aber definitiv 20 Jahre jünger zu wirken?
Du, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass es genetisch bedingt ist, weil meinem Vater ging das genauso. Aber ich glaube natürlich auch, es ist, weiß ich, sagt man immer so, nicht rauchen und nicht saufen und keine Drogen und so weiter. Aber guck dir Helmut Schmidt an mit 97 gefasst und so und hat nur geraucht. Also das kann also offensichtlich auch kein Rezept sein. Ich glaube, dass es genetisch ist und dass man wirklich natürlich sich die, ich schlage mir auch die Nacht um die
Uhr. Ein Geschenk, oder?
Ja, ist ein Geschenk. Ich glaube, es ist eine Vererbung, die man als Geschenk nehmen muss, ja.
Du bist am 24. hast du mal nicht gespielt, ansonsten hast du um deinen Geburtstag hier ja im Norden diverse Auftritte gemacht. Ja. Ist es nicht so wichtig, Geburtstag zu haben? Fährt man da nach Hause, macht man eine Party?
Nein,
oder was?
Nein,
wie feierst du Geburtstag?
Ist nicht so wichtig. Ich hätte auch gespielt, es hatte sich nicht ergeben. Es war irgendwas geplant in Stuttgart und dann ist es aber verschoben worden. Und jetzt lass mal Tag frei oder so. Ach, das ist ja auch so eine Hysterie mit diesem Tag. Man ist doch nicht auf einen Tag älter. Ich meine, das ist doch Quatsch. Karl Lagerfeld sagt sowieso, dass wir einen Altersterrorismus haben in dieser Gesellschaft. Denn es heißt heute nicht, Frau Merkel besucht Herrn Putin, sondern es heißt, Frau Merkel 62 besucht Putin 58. Ja, warum muss das da immer dabei stehen? Das verstehe ich nicht. Und wie du es schon selber angesprochen hast, ist ja das Alter eine sehr variable Angelegenheit. Ich kenne 20-Jährige, die sind so uralt und so verknöchert. Und ich kenne 90-Jährige, die sind unglaublich dynamisch. Also es sagt ja nun gar nichts aus, aber wir haben da wirklich eine Hysterie, das ist die erste Information, die wir sofort haben. Wie ist denn ja eigentlich?
Ja.
Ja, lass mich in Ruhe damit. Ja,
genau. Matthias, du beobachtest und du machst Kabarett jetzt seit
43 Jahren.
Ja,
oder sowas.
So, genau.
Genau.
Gab es eigentlich eine Zeit, die mehr herausfordernd war als vielleicht diese Zeiten, von denen wir sagen, dass sie so turbulent sind?
Naja, ja und nein. Also im Grunde kann man sagen, nein, erstens macht man sich alles kabarettabel. Also wir haben ja immer was zu mäkeln und immer was zu verbessern und so weiter. Ist ja auch immer was zu verbessern. Im Grunde ist es in einer Demokratie wie in einer Ehe. Wenn du das einmal Ja sagst und dann lässt es durchschludern, 70, 40 Jahre oder so, dann weißt du, wo es endet meistens. Wenn sich die Leute nach 35 Jahren trennen, das finde ich immer sehr trostlos. Im Grunde musst du auch eine Ehe jeden Tag erneuern, so ist mit der Demokratie auch. Du musst immer wieder das neu betonen. Zum Beispiel ganz elementar ist natürlich, dass die Generation, die diese Demokratie aufgebaut hat, eine Kriegsgeneration ist, meistens noch aus zwei Weltkriegen vorgegangen. Das sind alles Sachen, die sich die heutigen Deutschen zu 80% nicht mehr vorstellen können, weil wer hat den Zweiten Weltkrieg noch erlebt? Dann war er Kind oder er muss über 90 sein. Das heißt, diese Notwendigkeit, sich etwas zu erkämpfen, Demokratie sich auch zu erkämpfen, ja, die haben wir ja überhaupt nicht mehr. Ich bin auch lange nach dem Krieg geboren und habe aber durch die Eltern und Großeltern das eben mitbekommen. Und so weiter. Schon dieses Bewusstsein ist ein anderes. Du siehst es an der ganzen Geschichte mit der Türkei, dass Menschen, die hier leben, türkische Menschen, die hier leben, die Demokratie genießen, wie immer du es ausdrücken möchtest, die ohne mit der Wimper zu zucken einem Diktator folgen und dem die Stimme geben. Ja? Also das ist der beste Demonstration. Also, wie ist das möglich? Ja? Das heißt, also offensichtlich ist, und das ist eine alte Theorie oder so, nicht keine alte Theorie ist es, aber wir wissen, dass in Notzeiten die Menschen besser zusammenhalten als in Zeiten, in denen es ihnen gut geht.
Richtig.
Es ist eine Untersuchung gerade herausgekommen, was ist denn, wenn die Erde jetzt untergeht, es überleben nur noch ein paar wenige, denkt dann jeder nur an sich. Nein, es entsteht dann also eine Solidarität und ein Zusammenhalt und so weiter. Und so ist es hier auch. Also diejenigen, die jetzt für Erdogan stimmen, die wissen eben nicht, was Diktatur heißt, was Krieg heißt, was Unterdrückung heißt. Es reicht offensichtlich dass 35.000 Leute wahllos ohne Gerichtsurteil und ohne Vorwürfe auch überhaupt in den Knast kommen. Also das reicht nicht. Das sehen die Leute alle durch die Medien heute. Ist das anders bekannt als bei Hitler? der sehr viel mehr vermauschen konnte als heute. Insofern, um da auf deine Frage zurückzukommen, also die Zeiten ändern sich natürlich. Was die eigene Arbeit angeht, weiß ich, dass natürlich diese Zeit des Umbruchs von 1990 eine so extreme war, dass es heute nicht ganz so arg, wo ich jeden Tag ein Viertel des Programms wegschmeißen musste, weil es wirklich sich so jeden Tag verändert hat, die Maueröffnung und dann Einheit und so weiter und so weiter. Also ich bin das gewöhnt und es ist, das ist auch meine Aufgabe. Sonst müsste auch die Tageszeitung, ist das denn so furchtbar, jeden Tag was Neues berichten zu müssen? Ich bin ja die Tageszeitung.
Ja, also wenn ich abends nichts, wenn ich den ganzen Tag nichts gehört und nichts gelesen habe und ich gehe abends zu dir ins Programm, dann hast du das so weit auf Stand, dass du die Aktualität gleich nach vorne bringst und sie mit einbaust gleich.
Ja, muss
das heißt, du musst ja tagsüber den ganzen Tag auch wirklich mit offenen Ohren, offenen Augen rumlaufen, Zeitung lesen, vielleicht Fernsehen gucken oder was. Wie viel Automatismus steckt nach 73 Jahren dann da drin?
Also der Automatismus, gefühlt. Eine berechtigte Frage, die leicht dazu führen könnte, zu sagen, na gut, er hat dann seine Schubladen, wo er seine Pointen hat. So, das ist eben bei mir nicht der Fall. Ich bemühe mich nicht, sondern die Katastrophe setzt in dem Moment ein, wo ich einen Text beginne zu schreiben. Ich habe bei jedem Text, den ich neu schreibe, das Gefühl, ist der allererste, den ich schreibe. Und ich glaube, das ist auch das, wahrscheinlich auch das Geheimnis, dass es einem nicht langweilig wird und dass man immer neu an die Dinge drangeht. Und ich merke, aber das ist auch eine Sache, wenn du mich fragst, wo kommt das her mit dem Alter und so weiter. Ich weiß nicht, das ist genetisch. Ich merke, dass ich oft Dinge halt mir anlese oder beobachte und so. Und sie kommen dann irgendwie später wieder hoch. Das ist eine Frage des Denkens. Also wie denkt man assoziativ, sich Sachen einfallen zu lassen und so weiter. Und sie sprudeln zu lassen. So, das ist das Geheimnis. Und deswegen kann ich nicht sagen, auch nach 40 Jahren nicht, dass es mir irgendwie auf die Nerven geht. Oder es gibt auch Kollegen, die dann sagen, man kann ja doch nichts ändern, was soll ich denn noch sagen und so weiter. Also an dem Punkt bin ich noch lange nicht.
Wir haben unlängst mal kurz gesprochen am Telefon, als ich was gemacht habe über Kabarettisten und Trump. Und da habe ich dich gefragt, was kann Kabarett eigentlich bewirken? So, da hast du gesagt, eigentlich nichts. Machen können wir hier eh nichts. So, was man aber vielleicht tun kann mit Kabarett, ist Gedankengänge in Gang bringen und dann beim Publikum vielleicht doch was bewirken, gehen nach Hause und denken über dies ein oder andere nach und daraus wird vielleicht irgendeine Handlung.
Ja, das ist völlig richtig. Ich würde gerne aus dem ersten Satz, wie du sagst, was kann Kabarett bewirken, eigentlich nichts, würde ich gerne ein Wort streichen, nämlich eigentlich. Nichts kann es bewirken, das ist das Erste. Und das Zweite ist, da hast du völlig recht, das ist auch das, woran ich mich immer festhalte, dass du ja eigentlich nur denkst, was du auch wirklich ausgesprochen hast. Also wenn du es nicht formuliert hast für dich, wenn du das nicht in eine Form gebracht hast, dann hast du es nicht gedacht. Ja? Wittgenstein. Was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gedacht. Ja. Das führt dazu, dass oftmals auch im persönlichen Bereich Dinge ausgesprochen werden, negativ oder auch positiv, und sie dann wahr werden. Weißt du, was ich meine? Also ich erinnere, dass ich irgendwie eine Situation hatte, das war, wie ich studiert habe, da sagte, das ist jetzt sehr privat, aber ich sage dir keinen Namen. Und ich hatte dann ein Mädchen kennengelernt im zweiten Semester und so. Und es entwickelte sich etwas und irgendwann sagte sie zu mir, ich liebe dich ja viel mehr als du mich. Und durch diesen Satz wurde mir bewusst, dass sie recht hatte. Das ist so. Ich hätte es vielleicht erst viel später gemerkt oder ich hätte es vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Aber in dem Moment, wo es ausgesprochen war, die hat recht. So, das geht auch im Positiven genauso. Es geht auch im Gesamtpolitischen, wenn wir bei Trump sind, da geht es auch im viel, viel Größeren, ja, wobei Politik ja im kleinen, zwischenmenschlichen Bereich beginnt. Aber das, was wir heute eine gespaltene Gesellschaft nennen oder Hassgesellschaft, das kommt ja dadurch, dass diese Leute, die an der obersten Stelle stehen, wie ein Herr Höcke oder eine, an der obersten Stelle streichen wir mal schnell, aber ein Herr Trump oder ein Herr Erdogan oder eben eine Frau Petri, die an die oberste Stelle möchte, die diesen Hass provozieren und überhaupt erst formulieren. Und viele würden gar nicht sich so entäußern, wenn sie diese Vorbilder nicht hätten. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche, dass Menschen, die etwas Positives ausdrücken, auch das Positive herauskitzeln aus den Menschen. Es gibt eine Zwischenform, das habe ich schon immer im Programm gesagt, letztes Jahr schon. wir brauchen mehr diese Katastrophen, um irgendwie zusammenzufinden. So, und die haben wir jetzt. Wir sehen mit Erstaunen, und zwar ziemlich schnell, dass zum Beispiel durch diese Hasstiraden von Herrn Trump in Amerika, aber auch bei uns, eine Einheit entsteht, zum Beispiel pro-europäisch. Wann hast du denn bitte Demonstrationen gehabt? Für Europa. Ja. Auf einmal, wäre Trump nicht gewesen und Erdogan nicht, hätte man jetzt 60 Jahre Europa gefeiert und alle wären auf die Straßen gegangen und gesagt, dieses blöde Europa und die drangsalieren und so.
Glaubst du, darf ich kurz zwischendurch, glaubst du, dass diese Pulsbewegung, die wir momentan haben, pro-Europa, dass die so weit zusammenfindet, um Europa tatsächlich schlagkräftig zu machen gegen Trump, wenn es zum Beispiel um wirtschaftliche bilaterale Beziehungen geht?
Ich glaube ja, wenn Herr Trump und Herr Erdogan noch radikaler werden. Ja. Sie, leider ist es so, wir brauchen diese Katastrophe, um zusammenzuführen. Ich erinnere im Programm auch daran, dass wir natürlich wirklich dieses Wirtschaftswunder ja nur gehabt haben und auch die Demokratie nur gehabt haben, weil vorher Deutschland wirklich regelrecht in Einzelteile zerbröselt war. Ja, wenn zum Beispiel das Attentat 44 auf Hitler gelungen wäre, hätten wir keine Demokratie bekommen. Wir hätten vielleicht eine Rückführung in die Monarchie gekriegt oder sonst irgendwas. Das, also Sinn von Stauffenberg war nicht, Ziel war nicht die Demokratie, so muss man klar sein. Und deswegen, also wir brauchen immer auch diesen Gegenpol, nicht?
Trump und Erdogan als Reset-Knopf.
Als Reset-Knopf und als, ja genau, ja.
Ja. Ja, gut, so. Lassen wir mal einen Moment so stehen.
Bitte sehr.
Wenn du zurückschaust, wir hatten die Kohl-Ära, die du ja auch nun mitgemacht hast. Wir hatten jetzt die Merkel. Gut, ja. Dauert immer so lange. Aber was ist eigentlich das im Deutschen, das uns so konservativ sein und bleiben lässt? Ja, was uns jahrzehntelang ähnlich und gleich wählen lässt? Was ist es? Ist es deutsch?
Ja, das glaube ich schon. Also wenn du nach, es gibt natürlich Unterschiede in den Nationalitäten und in den eigentümlich, also in den Charakteristika. Denk an die Franzosen, die ganz anders leben. Die Franzosen leben in kleinsten Wohnungen, die leben meistens auf der Straße, also nicht auf der Straße, im Bistro oder draußen, gehen raus und sind gesellig und so weiter.
Haben auch besseres Wetter.
Ja. Also es gibt nationale Unterschiede und die Deutschen sind natürlich bekannt und das stimmt ja auch. Für unsere Penibilität und für unsere Exaktheit und wir wollen alles sauber haben und wir wollen alles genau durchplanen. Wir können nicht so leben wie die Griechen, das ist für uns unmöglich. Wir können genauso korrumpieren. Korruption war jahrelang Gesetz. Das durften deutsche Firmen bestechen im Ausland, damit sie bessere Aufträge bekommen. Also das wollen wir mal klarstellen. Ja. So, also wir können das genauso. Wir können genauso mauscheln in Europa wie die anderen. Aber wir machen es wir stellen es wenigstens nach draußen so dar, als ob es sauber wäre. So, also zurück zum Deutschen. Wir haben da schon die Neigung, irgendwie etwas festhalten zu wollen. Also wir sind da nicht so locker wie die Franzosen. Die haben auch gesagt, haben wir Atomkraftwerke, wenn sie in die Luft gehen. Also wir sind mehr wie 100 Jahre leben wir sowieso nicht, auch egal. Also die Deutschen denken, wir sind mindestens unsterblich, nicht wahr?
Ja, wir suchen ja gerade ein Atomendlager in 1 Million Jahre.
So genau. Sagt eigentlich schon alles aus.
Was treibt dich nach so langer Zeit, ich wollte sagen, im Jahr 64. Was treibt dich eigentlich heute an? Was trieb dich damals? Was ist es, das in einem Kabarettisten rumort und das ihn zum Arbeiten zwingt?
Also das ist ja eine Doktorarbeit zu beantworten. Aber ganz bestimmt ist es also einmal, was du sagst, mit die Formulierungshilfen zu geben, zu sagen, ich möchte nicht die Leute moralisieren, ich möchte nicht sagen, wählt bitte so und so, weil ich auch so wähle, das finde ich unerhört. Ich möchte aber Denkhilfen geben, ich möchte etwas zu Ende denken, wenn etwas aufgemacht wird. Jetzt können wir gleich irgendwelche aktuellen Sachen nehmen. Ich sage, das denken wir mal, hören wir uns mal genau an. Und das ist meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, wenn ihr das jetzt weiterdenkt, wo landet das dann? So. Und das kann zu Erkenntnissen führen, die mit anderen Ereignissen, mit anderen Initiativen dann zu einem Umdenken führen kann. Ansonsten allein kann man da nicht viel machen. So. Aber was treibt mich an, ist natürlich immer eine Ungerechtigkeit und das Sammelwort dafür. Ja.
Dein neues Programm, Richling spielt Richling, ist ja wieder sehr durch Parodien geprägt.
Ja.
Sehr.
Wobei
wir haben bekannte Charaktere, wir haben auch neue. wenn man jemanden neu lernen muss, jetzt haben wir ja einen, den du neu lernen musstest, wie den Schulz. Wie lernst du, ich weiß ja, darüber werden wir nachher noch sprechen, dass dir das leicht fällt, aber wie lernst du so eine Stimme, so einen Charakter?
Es geht sehr schnell.
Ja?
Ja.
Vor dem Spiegel? Oder?
Nee, gar nicht. Ich gucke mir den an auf Festplatte, auf Fernseher, was weiß ich, in der Speicherung. Und dann kann ich den relativ schnell, also egal wen, die meisten habe ich den Abend, bevor ich sie dann aufführe, einstudiert. Ja.
Den Abend?
Ja,
also du brauchst ein paar Stunden?
Und dann ja, so. Das. Ja. Ja.
Dann kommt aber noch eine gute Maskenbildnerin oder
Maskenbildner. Das kommt dazu, aber nicht auf der Bühne, gell? Nicht auf der Bühne. Nee, weil sonst die Zeit wäre nicht, da würden die Leute weglaufen. Maskenbildner, das ist richtig. Und mein Günther Verdien, mein Regisseur, der hat auch eine gute Beobachtungsgabe, der hilft dann und sagt, du, da ist ganz ein bisschen in der Tonlage runter oder höher oder was weiß ich und so. Aber das zu studieren geht relativ schnell. Natürlich verbessert sich eine Figur im Laufe der Zeit, das ist keine Frage. Und deswegen muss ich einschränken, weil du vorhin gesagt hast, Parodie, ich betrachte es eigentlich mehr als Karikatur. Denn es gibt viele, die ich gar nicht deckungsgleich kopieren möchte, weil sie gar nicht erkennbar sind, sondern mir geht es darum, bestimmte Sachen zu überzeichnen, sie dadurch erkennbar zu machen.
Auch gestisch.
Auch gestisch, ja, gerne.
Wenn es nicht den Ton 100% trifft, ist natürlich dann das Aussehen und die Art und Weise, wie sich jemand
Oder auch eben die Art und Weise, wie man spricht oder auch inhaltlich, wie jemand, was jemand von sich gibt. Das ist bei Frau Petri sehr einfach, nicht wahr? Da reichen halbe Sätze, kriegt sich schon riesige Applaus. Das ist übrigens eine merkwürdige, wenn wir schon dabei sind, eine merkwürdige Doppelung, die man sich fast nicht traut zu sagen. Aber es ist in Anklängen schon in der Presse auch formuliert worden. Ich komme tatsächlich drauf, während wir sprechen jetzt. Ich habe nur mal über Frau Petri gemacht und habe, das waren nur halbe Sätze und nach allen halben Sätzen klatscht ja bei der Saal. Ne? Also die braucht nur sagen, meine lieben Damen und Herren, ich, Applaus, Applaus, so geht das bei der. Und das war also die Nummer, spitzte das zu. So. Jetzt haben wir eine neue Figur auf der politischen Bühne, von der wir ja annehmen, dass sie seriöser ist. Da ist genau das Gleiche. Wir hören eine Rede, die ziemlich vollgefüllt ist mit Banalitäten, nämlich wir brauchen endlich gleiche Bezahlung für gleiche Frauen. Das hat ja noch nie einer gesagt, das ist ja unglaublich. Ja. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Donnerwetter, wo hat er das? Wer hat ihm das wissenschaftlich erläutert? Das hat ja noch nie einer gesagt. Das ist ja unglaublich.
Ja. Aber es sagt jetzt mal die SPD.
Nein, jetzt noch nicht in der Reihe. Mach mal eine Dramaturgie nicht kaputt.
Mach weiter.
So, und dann hast du diese Rede, jetzt hast du es schon verraten, im Willy-Brandt-Haus. Und das ist genau das Gleiche. Nach jedem halben Satz bricht diese SPD zusammen. Dann sagt, es kommen so Sätze wie, die Würde ist unantastbar. Da springen die schier von den Balkonen und sagen, Moment mal, merkst du nicht, das sind alles Grundgesetzartikel, die der da verbreitet? Ach, deswegen kommt dann so bekannt vor. So, jetzt kommt etwas ganz anderes, etwas viel Dramatischeres, was ich noch nicht ganz zu Ende analysiert habe für mich. Aber wir lesen schon, dass auch Herr Schulz eine Art von Populismus verbreitet. Das lesen wir schon, da bin ich nicht der Erste, der das sagt, und ich bin auch nicht der Letzte. So, auffällig ist doch, dass die SPD im Saarland jetzt weniger Stimmen hatte wie vorher. Wenn wir nach Gerhard Schröder gehen wollen, dann sagen wir, ja, aber die Umfragen waren von den Umfragen. Nein, aber das Wahlergebnis ist 1% schlechter. Trotzdem hätten sie mit Januar noch mit viel weniger rechnen können. Okay, schlechter. Im Bund scheint es, aber wir wissen, was wir von Demoskopie zu halten haben, auch, dass sie sich etwas stabilisiert hat, von 20% auf 30% oder von 20%. Aber was passiert parallel? Die AfD hat wesentlich weniger Stimmen. Ich will es mal nur so stehen lassen. Was sagt das? Ja? Es sagt natürlich einerseits, dass Leute mobilisiert werden, dass Leute dankbar sind, wenn sie sich irgendwo wiederfinden können und akzeptiert bekommen, dass es eine demokratische Partei ist. Und sagt, okay, wir sind jetzt nicht rechtsradikal, nur weil wir uns gegen irgendwas auflehnen und irgendwo sammeln in einem Becken, das Rechtsradikale nützen. Es sind ja nicht alle Rechtsradikale in der AfD, muss man leider auch zugeben. Wir wissen, dass Herr Schulz, ich weiß jetzt nicht, wann du es sendest, aber ob es dann bis dahin rauskommt, aber Herr Schulz möchte bis Ende Juni kein Programm bekannt geben. Interessant. Es ist ja auffällig, dass manchmal die Ränder, also rechts und links, wenn du sie in einen Kreis legst, hinten wieder treffen. Und diese Beobachtung kann man hier auch machen.
Ich würde gern etwas einspielen von, ja, von Schulz, das, was du in der letzten Fernsehsendung gemacht hast. Das war sehr treffsicher. Also Martin Schulz als Matthias Richling, umgekehrt. Matthias Richling als Martin Schulz.
Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Martin Schulz, ich führe ihn vor. Das neue Programm der SPD mit vielen Überraschungen, mit Tusch und schwarzem Theater, mit Dressuren und Blessuren, mit Süßholzraspeln und Sägespänen in der schwarzen Manege, mit viel Tamtam und Tingeltangel für die ganze Familie. Ein Riesenspaß. Ich führe sie ihn vor. Hereinspaziert, meine Damen und Herren, hereinspaziert. Genossen, denn wenn ich euch so anspreche, ich, Martin Schulz aus Würselen, mit Fußball und Alkohol und Buchhandelerfahrung, dann spricht zu euch nicht nur der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments in Europa, sondern auch der Bundeskanzlerkandidat der Deutschen in Europa. Und der will ich auch bleiben, liebe Genossen, ich freue mich, dass mich der Parteivorstand vorgeschlagen hat als künftige SPD in diesem Lande, liebe Genossen. Und das ist ein großer Moment und ich bin überwältigt. Jetzt habe ich also diese SPD. Was mache ich damit? Stelle ich sie in die Vitrine zu den anderen Preisen oder... Nein, liebe Genossen, ich mache aus dieser SPD ein Pfand für das Kanzleramt. Denn in dieses Kanzleramt kommt ihr nur hinein, wenn man das Pfand SPD einlöst und abgibt. Die SPD ist der Weg. Sozialdemokratisch, kritisch, solidarisch, deutsch, phlegmatisch und barbarisch. Und ich denke, damit habe ich die besten Qualifikationen. Denn schon Bundeskanzler Kohl konnte kein SCH sprechen. Und was hat ihn? Seine Geschichte berühmt gemacht. Applaus.
Matthias Richling, der Schulz, das ist der Neueste. Wann ist dir das eigentlich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte, wann ist dir das eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass es dir leicht fällt, zu parodieren oder auch zu karikieren, wie du jetzt gerade gesagt hast?
Du, das hat sich ergeben. Ich bin auf eine Schule gegangen, die sehr kreativ ist oder war damals auch schon, ein privates Gymnasium, die sogenannte Merz-Schule in Stuttgart, die sehr musische Fächer gefördert hat und handwerkliche Fächer auch gefördert hat. Das heißt, wir haben zusätzlich zum normalen Lehrplan haben wir eben auch eine Lehre noch, zum Abitur sozusagen, Lehre machen können in irgendeiner Werkstatt. Schreinerei, Weberei, Töpferei, Buchbinderei und so weiter. Und das alles durchlaufen, diese Werkstätten, und konnten dann in einer eine halbe Lehre machen sozusagen. Und es wurden eben auch musische Fächer gefördert, das heißt Rezitation und so. Und da war ich schon auf Sprache irgendwie getrimmt, und dann gab mir ein Klassenkamerad irgendwie eine Schallplatte, und ich habe von irgendeinem alten Vortragskünstler und auch von Jürgen von Manger, glaube ich, war es auch. Und die habe ich so lange mir angehört, bis ich sie auswendig konnte. Und dann habe ich sie den Mitschülern vorgetragen und merkte also so sukzessive, je öfter ich sie vortrug, umso mehr konnte ich die Stimme. Und dann hat sich das ergeben. Das ist ja nicht ein Tag, von einem Tag auf den anderen kannst du sowas plötzlich und so. Und dann habe ich angefangen, Lehrer nachzumachen, also ich Zeug, dann habe ich die ganze Schulstunden gehalten und so. Das hat sich daraus ergeben. Dann späterhin wollte ich irgendwie zur Bühne. Ich wusste jetzt nicht, in welcher Form. Also ich hätte mich nicht getraut zu sagen, ich schreibe Texte, sondern, und ich wollte auch nicht Schauspieler werden, abhängig von anderen Regisseuren und Direktoren und so. Und dann dachte ich, okay, selber als Regisseur oder als Dramaturge, was weiß ich. Und da ergab es sich auch, dass ich halt zusätzlich zum Studium Schauspiel durchgenommen habe. Dann bin ich an eine kleine Bühne gekommen, da habe ich ein kleines Stück mitgespielt. Dann habe ich den Gerhard Woider vom Renitenztheater, der war der Gründer des Renitenztheaters Stuttgart. Renitenztheater, für die es nicht wissen, ist in den 60er, 70er Jahren ähnlich bekannt gewesen als einer fünf großen Kabarettbühnen in Deutschland, neben Komödien und Lach- und Schießgesellschaft und Stachelschweine.
Da warst du 21.
Ja, stimmt. Ja.
74 war das.
Ja, ich weiß. Und der hat mich gesehen, hat mich vorsprechen lassen, so mit meinen Lehrerparodien. So. Und hat dann sofort gesagt, er nimmt mich ins Ensemble. In ein arriviertes Theater, wo er sagt, was, so ein Junge, der noch keine Ausbildung hat, den Husse. Der hatte das erkannt oder hat bei vielen anderen Kollegen auch das erkannt, was in denen drinsteckt, und hat das gefördert. Und so, durch den bin ich eigentlich dann da geblieben dabei. Irgendwann fing ich an, selber zu schreiben. Dann kam der Süddeutsche Rundfunk, damals hieß er so, dazu und dann habe ich eine Chance bekommen, eine Kolumne zu machen, den Fernsehschwarm und so weiter.
Lass mich kurz nochmal zurückgehen, weil in der Schule, das ist ganz schön zu wissen oder zu erfahren, dass du zwar unterhaltend tätig warst, aber nicht der Klassenclown, richtig?
Nee, das stimmt ja. Das hängt aber damit zusammen, dass ich auch heute noch mir schwer tue irgendwie. Also Klassenclown bedeutet, Klammer auf, bei jeder Bemerkung, die der Lehrer macht, irgendwas Dummes zu sagen. Genau. Das war nicht der Fall. Und Klammer zu, ist auch heute so, dass ich, wenn ich in Gesellschaft bin, ich möchte nicht aufgefordert werden, mach mal den, weil dann gleich so eine Sogwirkung entsteht und jeder hört nur darauf. Wenn ich in eine Gesellschaft komme, stelle ich mich lieber irgendwo in den Rand und gucke erstmal, wie ist die Stimmung und so, wie kann man sich integrieren daran. Also insofern Klassenclown würde ich auch nicht
sagen. Denn dann würde man fragen wollen, was hast du damals kompensiert?
Also, das kann ich dir aber sagen.
Klassenclowns kompensieren
immer was. Das ist leicht zu beantworten. Na? Ich bin, weil ich mit denen heute noch befreundet bin, mit meinem alten Schulleiter und seiner Frau, die sind auch weit über 90 und sind praktisch wie meine zweiten Eltern. Und wie der mich aufgenommen hat in die Schule, war ich 10 Jahre und er war 40, glaube ich. Und dann war ich, das erzählt er heute noch und ich auch, ich war dermaßen verschreckt und verschüchtert, dass ich in der Folge dann in dieser neuen Schule über Jahre, mich nicht mal getraut habe, mich zu melden, selbst wenn ich was wusste. Wenn mich der Lehrer ansprach und ich wusste die Antwort, bin ich knallrot geworden. Das war furchtbar.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. War mir unangenehm. Ich kann es dir nicht sagen. War sehr schüchtern. Ich war sehr introvertiert. Wow. Ja. Und da merkte ich irgendwann durch diese Parodien und so, wie alle dann über mich lachten oder mit mir, sagen wir es mal so, dass ich etwas konnte, wo ich ganz bestimmt keine falschen Antworten gegeben habe und so weiter. Und dadurch habe ich das dann so exzessiv betrieben, dass ich habe mir diese Extrovertiertheit regelrecht antrainiert, um über die Introvertiertheit hinwegzukommen. Und das ist auch gelungen.
Das ist, ja. Na, du hattest ja, deine Mutter war Hausfrau und dein Vater war Patentanwalt im Schwäbischen. Also 1970 darf man sich eine Kindheit Richling eigentlich recht behütet vorstellen.
Ja, oder? Das stimmt wohl, ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Ja, das ist auch so. Ja.
Also du hast deinen Eltern Freude gemacht.
Also heute würde man sicher sagen, ja, das war aber damals, ich weiß nicht, Eltern sind ja immer unzufrieden mit einem. Ja. Das kann ich nicht sagen. Nee, mein Vater war schon zufrieden mit mir, meine Mutter auch. Es ist auch so, weißt du, wenn du an dieser Schnittstelle bist, wie ich dann dieses Angebot, habe ich ja gerade angefangen zu studieren, mit 21, mit 19, 20 oder so. Und dann kam Gerhard Woider und engagierte mich ins Ensemble. Und dann sagte mein Vater, ja, du, ich weiß nicht, also dann musst du aber gucken, dann für 500 Mark kannst du es nicht machen. Also. Und dann kriegte ich also wesentlich mehr. Das Kabarett wurde damals gut bezahlt. Und dann war mein Vater ganz beeindruckt. Und dann sagte er, ja, dann war meine Mutter davor und sagte, du solltest doch zu Ende studieren. Ja. So. Und mein Vater sagte, du, was du machst, machst du dir selber. Und da der Erfolg parallel lief, Studium trotzdem hat weiterlaufen lassen, waren die Eltern dann schon befriedet so und haben mich dann auch machen lassen. Ich habe das Studium auch fertig gemacht und so weiter.
Ja, früher hieß es dann ja auch, lernen was Vernünftiges. Also,
ja, so hieß es noch die auch. Zeit. Ja, selbstverständlich. Aber mein Vater war das sehr liberal. Mein Vater hat gesagt, das ist dein Leben und wenn du das richtig für richtig findest, dann mach das. Ja. Ja. Und die größeren Sorgen hatte meine Mutter, aber sie war natürlich zufriedengestellt, weil sie sichtbar vor sich hatte, dass ich das Studium weitergeführt habe. Denn das war auch einfach in diesem Fall, weil das Renitenztheater Stuttgart hatte Vorstellungstermine, die waren wöchentlich, außer Montagabends. Und tagsüber hattest du keine Probe wie in einem normalen Theater. Ja. Wir spielten das Programm ein halbes Jahr durch, dann war Pause, dann hat man 4 Wochen probiert und dann hat man das nächste.
Also ich hatte, du hast das parallel auch gemacht.
Ja, logisch. Was ich mit 20, also. 25 parallel gemacht habe, da schalten die Leute ab. Ich habe studiert, in den Jahren zwischen 20 und 25, studiert Literatur, Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaft und Schauspiel und habe damit auch fertig gemacht. Ich habe Pantomimunterricht genommen, ich habe Fechtunterricht genommen, ich habe Literaturunterricht gegeben und Klavierunterricht genommen. Ich weiß nicht, wie das ging.
Und du hast es dir alles selbst finanziert?
Ja, das ja, klar, selbstverständlich. Okay. Abends hatte ich noch Vorstellungen, das habe ich vergessen.
Wie viel gab es denn da so? Also denn? Dachte man nur, wie viel verdiente man da?
Das weiß ich nicht.
Weiß er nicht mehr? Aber es konnte dein Lebensunterhalt locker...
Das Glück war, ich wohnte bei meinen Eltern und die haben mich dann noch ernährt. Fairerweise muss man das sagen. Ich musste auch keine Miete bezahlen oder so ein bisschen was. Ich habe mich beteiligt im Telefon, weil ja die meisten Telefonate ich geführt habe und so weiter. Aber ansonsten wurde ich ernährt von zu Hause schon. Also insofern war das dann, wenn es mal knapp wurde dann oder zu viel... Schauspielunterricht ist auch nicht so billig, weil es Privatunterricht dann war, weil anders ging es ja gar nicht... Weil Schauspielschule wäre dann jeden Tag 8 Stunden oder so. Und das muss ja auch bezahlt sein. Also wenn es knapp war, waren meine Eltern ja schon da.
Sehr schön. Karl Valentin kurz, das war die Magisterarbeit. Yeah. Mein Lieblingssatz ist von ihm, heute in mich gegangen, ja. Pause, ja. Auch nichts los.
Wunderbar. Das ist schön.
Was hat dich an Karl Valentin?
Du, ganz komisch. Ich weiß es, also mehrere Dinge. Es ist sicher ein Humor, den ich für sehr englisch halte. Sehr zurückhaltend, nicht plakativ. Und das ist mir aber schon aufgefallen, wie ich 16 war irgendwie. Fand das sehr komisch. Bayern kriegen natürlich immer die Krise, wenn ich ihn für englisch halte. Wie die Bayern überhaupt. Ich habe ein Valentin-Programm auch gemacht. Ich habe nicht nur meine Magisterarbeit darüber geschrieben, ich habe dann eine Tournee gemacht, eine kleine, durch Bayern. Da war ich vielleicht auch so, ja, 25 oder 24 und so. Wenn ich dann anreiste, sagte jeder Veranstalter zu mir, ja, sind Sie überhaupt Bayer? Sag ich, nein, ja, wie wollen Sie sich dann mit Valentin auseinandersetzen? Das war sehr prägend, Karl Valentin, für mein Kunst- und Komikverständnis. Und Englisch deswegen, weißt du, ich gebe dir ein Beispiel. Es gab vor vielen, vielen Jahren in England eine Comedy-Serie, Not the 9 o'clock News, also nicht die 9 Uhr Nachrichten. Und da setzte sich ein Fernsehteam hin und berichtete, und wenn du nicht richtig zugehört hast, hast du das Gefühl, das ist echt. Ja? Und das war meine Lieblingssendung. Das war, auch Loriot ist in diese Richtung, etwas möglichst deckungsgleich nachzuspielen. Und dadurch, der Gegenpol, sehr deutsch, war dann, wenn du zur selben oder als Nachfolgesendung geplant war, er nannte es dann Tagesshow, aber ich weiß, weil wir uns ja kannten und er mir das auch erzählt hat damals, dass Rudi Carrell sich auf diese Not the 9 o'clock News berufen wollte. Also er hat sich die angeschaut, man hat es erzählt so und das sollte so praktisch in Deutsch werden. Dass das dann etwas völlig anderes war, das können deutsche Zuschauer nicht beurteilen, weil sie die Sendung nicht kennen vom englischen Fernsehen. Aber es war diametral entgegengesetzt. Das fing damit an, dass dass diese Zurückhaltung des Loriotschen Humors, einfach die Komik entstehen zu lassen, schon dadurch gebrochen wurde, dass im Grunde hat man das Gefühl bei der Tagesshow, dass die Darsteller sich mehr amüsiert haben über ihre Pointen als das Publikum. Das heißt, sie haben also dem Publikum vorgemacht, wie sie lachen sollen. Das funktionierte natürlich brillant, wie man gesehen hat, aber es war völlig etwas anderes und sehr deutsch, von mir aus auch sehr holländisch, aber eben nicht englisch. Und Valentin ist sehr englisch in dieser Hinsicht.
In dieser Sendung machen wir auch, wir bitten unseren Gast, einen Musikwunsch zu äußern. Du hast ja mit Musik nun viel zu tun gehabt. Gibt es für dich eine Musik, die dich ein Leben lang begleitet?
Ja, weißt du, wenn ich jetzt die 2. Symphonie von Gustav Mahler nennen würde, dann würden möchte ich auch, dass sie gespielt wird.
Ja, das aber machen das wir. Ich anderthalb aber Stunden. Nur nicht, na. Wir würden uns auf das Wesentliche konzentrieren.
Dann biete ich etwas anderes an, weil gerade auch die Musik ja in dieser Zeit der gespaltenen Gesellschaft und des Hasses und so weiter, den wir auch dabei schon wieder sind, zu überwinden und so weiter, Musik ja etwas sehr Einendes hat und etwas sehr Sprachloses und trotzdem eben Sprechendes. So. Und da gibt es in dem Sinne, dass auch Musik unglaublich komisch sein kann, auch ohne Worte, eine wunderbare Sonate für Mandoline und Cembalo von Beethoven. Und das ist ausgesprochen komisch, weil es diese Cembalo ist ja ein sehr seriöses Instrument, aber Mandoline klingt eben sehr valentinesk. So. Und das zusammen hat eine unglaubliche Komik.
NDR Info, der Talk. Zu Gast Matthias Richling. Matthias, wenn wir ein bisschen zurückschauen auf deine Fernsehkarriere, du hast vorhin schon davon gesprochen, dass es dann irgendwann mit dem SDR losging. Und was Satire im Fernsehen in der ARD angeht, das ist ja auch eine wechselvolle Beziehung zwischen der ARD und Matthias Richling.
Ja,
auch, du hast ja viel auch als erstes gemacht, was vorher vor dir noch keiner gemacht hat. Erfahrungen gemacht mit Skandalen und Skandelchen. Ja. Wenn du zurückschaust, war es das wert?
Ja, also natürlich war es es wert, weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ein solcher Sender ist ja eine Firma, nicht persönlich und so. Ich muss das ein bisschen durchbrechen, weil natürlich in den Sendern sitzen ja auch persönliche Menschen, die persönlich mit einem zu tun haben, Redakteure und so weiter und so weiter. Also das Erste, die ARD funktioniert ja nur über einen solchen Sender. In meinem Fall ist es eben der heutige SWR, damals SDR, der meine Sendung in die ARD gebracht hat und so weiter, wo du dich dann rumschlagen musst mit in der ARD. Das ist dann genau. Im Grunde genommen, wenn du heute deine Sache abgibst und jetzt gibst es beim WDR auch noch ab und dann kommt der WDR-Direktor und der NDR-Direktor und dann gibst es beim SWR vielleicht auch, dann gibst du vielleicht bei 10 Sendern ab und 9 Direktoren kommen und mäkeln drüber. Und du kannst dir vorstellen, dass 9 nicht alle das Gleiche sagen.
Klar, so. Das ist schon immer so.
Ja, das ist aber nicht nur bei den Sendern so, das ist überall so. Also wenn du 9 oder 10 oder 15 Chefs verantwortlich bist und dann kommen auch noch Neidsituation. Ach, der hat die Sendung oder dieser Sendung macht diese Sendung möchten wir gerne auch machen, wenn das auch noch on top da drauf kommt. Also da kannst du vorstellen, was das für ein Kessel ist, durch den du da gehen musst, gegebenenfalls. Ja, das ist, macht es manchmal schwer. Ja. Aber gleichwohl ist das, ja, das ist eben so im Leben, gleichwohl ist auf der anderen Seite diese Verbindung zum SWR, zum heutigen SWR eine, die eben davon nicht geprägt war. Ich habe ja viele Direktoren erlebt und Intendanten und auch eben Chefredakteure und Redakteure. Und ich kann in der Summe sagen, wirklich ohne Ausnahme, dass ich nicht nur gut behandelt wurde, sondern auch, wie soll ich das in einem Wort sagen, dass ich immer, wenn es Schnittstellen gab und sagt, das müsste jetzt mal diskutiert werden, dass das immer auch wirklich auf einer hohen intellektuellen Basis diskutiert wurde. Ich spreche von kabarettistischen, satirischen Kommentaren, die vielleicht auf der Grenze liegen, ja, ja. Religiosität oder Geschichte.
Papstkondome und so, das haben wir alles schon gehabt.
So. Auch mit und wenn es da etwas Programm zu diskutieren gab, was wenig genug vorgekommen ist, weil man ja selber auch ein Empfinden dafür hat, wo kann ich jetzt reinhauen, was ist einfach nur beleidigend und was ist eben konstruktiv kritisch. Wenn es solche Punkte gab, habe ich immer auf einem hohen Niveau diskutieren können. Ja, ich hatte nie den Eindruck, nicht ein einziges Mal, dass ich zensiert würde, sogar um das harte Wort zu nehmen oder irgendwie anders beantwortet würde. Also niemals. Und das hat sich durch die Jahre gehalten, das ist das Besondere. Das heißt also, dass man kann so, der eine Direktor und dann der andere, das kann ich nicht behaupten. Und so, da habe ich sehr viel Glück gehabt, muss ich sagen. Ja. Ja. Und durch diese Stabilität. Und diese Stabilität hat auf der anderen natürlich zu tun mit einer mit einem eigenen Bewusstsein, wo will ich hin und was will ich wirklich oder wo ist nur Karrieregeilheit? Also ich hatte eine Schnittstelle, da hast du gerade angesprochen, die Kondomsendung 1990 über den Papst und so weiter, die war natürlich schon sehr, die lief dann in der ARD und da gab es dann Auseinandersetzungen. Ich wurde deswegen nicht gleich geschasst aus der ARD raus, aber es gab andere Auseinandersetzungen. Vielleicht auf dieser Basis, keine Ahnung, heute mehr. Auf jeden Fall beendeten wir diese Zusammenarbeit in der ARD. Aber der SDR hat diese Sendung weiterlaufen lassen. Ist das Programm, damals war es noch nicht so mit Kabelfernsehen und so, konntest du nicht überall im Land sehen. Da hast du halt deine kleine Ecke gehabt, Süddeutschland, und dann war die Sendung. Da kam ein großer Privatsender und bot mir an, am Freitagabend um 9 Uhr diese Sendung zu machen. Und das ist ja, also bitte, ein sensationelles Angebot, ja. Ich glaube, 99% der Kollegen würden sagen, ja, selbstverständlich. Und Ich werde es nicht glauben. Ich habe gesagt, nee, es tut mir leid, das mache ich nicht. Ich bleibe bei meinem SDR.
Das ist ja süß. Heimatverbundenheit.
Nein, ich war, das hat nicht Heimatverbunden zu tun. Das hatte damit zu tun, dass ich mit Leuten dort zusammengearbeitet habe, die mich unterstützt hatten 10 Jahre schon. Und die ich geglaubt habe und die an mich geglaubt haben. Und so, ich wollte nicht einfach da wie Sau vom Rotog rennen und so. Und ich weiß es nicht. Es war irgendwie trotzdem, die waren ja vielleicht auch 2 Jahre später weg und eine andere Redaktion. Hätte ich gar nichts davon gehabt, weiß ich nicht. Ich wusste ja nicht, wie das Leben da weitergeht. Aber ich merkte irgendwie instinktiv, ich habe da ein Gespür für sowas irgendwie, dass ich da mich anders verbreiten konnte oder anders irgendwie. Und Tatsache war auch gewesen, dass dieser Direktor von diesem Privatsender dann ein halbes Jahr selber später geschasst wurde und dann bekannt wurde, dass wenn du nicht punktgenau die Quote von 10,0% erreichst, bist du auch geschasst. Also ich hätte vielleicht ein halbes Jahr durchgehabt, fertig und dann wäre ich ganz weg gewesen. Also gut, es war sicher eine richtige Entscheidung, vor allem inhaltlich. Inhaltlich muss ich sagen, weil ich dort wirklich die Möglichkeit hatte, über die vielen Jahre und Jahrzehnte das zu verwirklichen, was ich gerne möchte, ohne diesen Druck von vielen Direktoren oder von Einschaltquote, was weiß ich und so. Also da hatte ich sehr viel, ja, es ist auch viel Glück
da. Hatte der Scheibenwischer eigentlich am Ende, als er dann Satiregipfel war, auch diesen Quotendruck? Oder habt ihr ihn euch gemacht, weil Hildebrand weg, du dann mit Jonas und Schramm? Und dann irgendwann war es dann ja auch Dieter Nuhr aufgegangen. Also insofern.
Nein, es ist anders. Wir haben uns den ja sowieso nicht gemacht. Wenn, dann wurde er vom Sender gemacht oder von der ARD oder keine Ahnung. Ob das dann am Ende so war, dass wegen der Quote das eingestellt wurde, das bezweifle ich auch erstmal, weil der Nachfolger hatte auch keine bessere Quote als ich. Also in der Summe, musste man ehrlich sagen, eher noch weniger. Ja. Aber gut. Es war eine Verkettung von mehreren Imponderabilien sozusagen, die im Grunde genommen mich in die Situation brachten, dass ich ganz froh war, dass ich es aufgeben konnte. Es fing damit an, dass wir diese Sendung übernehmen sollten, weil der Urheber sich das gewünscht hat, nämlich Dieter Hildebrand. Der wollte, dass wir das weitermachen. Ich persönlich hätte gefunden, die Sendung ist an ihn gebunden, muss eigentlich mit ihm aufhören. Aber wenn ein großer Sender kommt und sagt, bitte, wir wollen das weiter, wenn der Urheber der Sendung sagt, ich möchte gerne das weiter, dann ist man in einer erfreulichen Pflicht, das zu machen. Gut, dann okay. Dann lief das eben ganz positiv nach außen. Wir haben uns dann irgendwann gefunden. Dann lief es aber intern irgendwie nicht so. Dann hat man das alles sich getrennt und wir nicht. Und Bruno und ich, wir haben da eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt und irgendwann ging es Bruno dann auf die Nerven und er wollte eigentlich wieder nicht mehr verbunden werden mit diesem Titel. Er wollte selber und sagt, du, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, jetzt könnten wir doch eigentlich so, na, er hatte keinen Verstand, das und er ist anders wie ich. Und dann kam die Situation, ich hätte ja gerne auch aufgehört. Und dann kam die nächste Situation, dass dann gesagt wurde, ja bitte, also jetzt haben Sie doch gerade sich gesettelt und so weiter und erhalten Sie doch den Sendeplatz und so weiter. Und dann kam leider der Streit mit Hildebrand wegen des Titels, den er ja schon 10 Jahre vorher abgegeben hatte und so weiter. Hab dann einen neuen Titel gefunden, um den nicht weiter zu ärgern und so. Und da hätte ich auch gerne aufgehört, weil ich hatte ja meine Matthias-Richling-Show in SWR3.
Genau.
Und das reicht mir völlig. Was es war für eines sinnvoll in der Rückschau, dass ich sehr vielen, wir haben glaube ich in 2 Jahren, habe ich 74 Gäste gehabt, verschiedene Gäste, dass ich vielen jungen Kollegen, neuen Kollegen eine Chance gegeben habe, das Plateau zu benutzen und bekannt zu oder einfach sich eine Marke zu setzen und so weiter. Und ich kann nicht einen nennen, den ich nicht wieder eingeladen hätte. Das war eine tolle Erfahrung, weil die Jungen, die da rankommen, auch ob aus der Comedy oder aus dem Kabarett, egal, tolle Arbeit gemacht haben und unkapriziös und uneitel mitgearbeitet. Das war das einzig Tolle an der Sache. Ansonsten für mich persönlich, mich hat es nicht weitergebracht, weil ich nur ich war der Transporteur, ich war der Moderator, was ich niemals sein wollte im Leben. Ich bin kein Moderator. Ich tue mir sehr schwer, andere anzukündigen, das ist der großartige D&D, weil ich auch da Unterschiede machen möchte, ob ich einen besser finde oder noch besser finde und so weiter. Das kann man aber nicht vom Publikum so sagen. So in dieser Deutlichkeit und so. Und deswegen habe ich mir damit immer schwer getan. So. Ich war froh, wie dann die Chance war, oder wir haben gesagt, okay, wir wollen das jetzt Konzept ändern. So. Mit der Konzeptänderung bin ich nicht einverstanden. Ich gehe. So, wunderbar. Und dann hatte ich meine Sendung wieder. Das war von vornherein klar, auch meinem Sender gegenüber, dass ich meine Show niemals aufgeben werde, eher die andere. Es war so eine Sache, Point of No Return. Man kam dann irgendwann rein und kam nicht mehr raus. Verstehst du?
Ja, verstehe ich. Bei tausenden von Auftritten, die du wahrscheinlich schon gemacht hast,
ja, so ist ja
unzähligen Lagen, waren ja ganz sicher auch viele der Protagonisten, die du auf der Bühne hast, parodierst, auch im Publikum.
Ja.
An wen erinnerst du dich denn, ein, zwei Geschichten, wo man sagen könnte, wow, das war toll, dass der da war und das hat mich besonders beflügelt?
Also, ich kann dir zwei sagen. Also, bekannt ist ja, das weiß auch das Publikum inzwischen, die Verbindung zu Ulla Schmidt, die wirklich von vornherein auch sehr uneitel und nicht gespielt auch in die Forschung kam.
Man muss vielleicht nochmal zwischenzeitlich sagen, die ehemalige Gesundheitsministerin.
Ulla Schmidt, immer mit nasal gesprochen und sehr angefeindet in ihrem Amt und kommentiert jetzt, aber so war es. Persönlich eine großartige Frau, sehr, sehr bescheiden und sehr, sehr liebe Frau. Und sie war in der Forschung bei mir und hat mir für einen Fernsehauftritt sogar einmal ihren persönlichen Schmuck übergeben. Leihweise natürlich. Ja. So, die hatte sehr großes Vergnügen oder hat sehr großes Vergnügen daran. Es gab andere natürlich, die da kein Vergnügen dran hatten. Zum Beispiel der alte Bundespräsident Rau hat sogar geschrieben, dass er das unmöglich fand. Ich habe ihn aber auch ziemlich auseinandergenommen. Ja, weil, weißt du, es gab die Sache, das würden sie heute auch keinen mehr aufregen. Da hat er irgendwie ein Flugblatt von der WestLB bekommen. Das würde heute auch kein Mensch. Also wenn es nicht mindestens eine Steuer-CD ist aus der Schweiz, interessiert es auch keinen mehr. Und da stand er sehr, und er war auch, galt plötzlich als sehr raffgierig und so. Und dann kamen noch andere Sachen dazu. Also ich habe eine dreiteilige Parodie auf ihn gemacht, die sehr, dadurch, dass es drei Teile war, also einmal das familiäre, der Satz, ich habe meine Kinder sind nur beruflich zur Welt gekommen, was das ausdrücken sollte und so. Und diese berufliche und private, dass er keine Privatheit kennt und deswegen kann er auch nicht privat was in Anspruch genommen haben. Und so. Und dann gleichzeitig hatte er ein Sandwich aufs andere und Käse und noch, ich will den Käse versöhnen mit dem Schinken, und es wurde ein Sandwich, der wurde 30 Zentimeter hoch. Also es war schon ziemlich breit angelegt und da war er sehr empört. Und wir trafen uns einmal bei einer Gelegenheit, da war seine Frau dabei. Und da sprach er erst mit mir nicht, eine halbe Stunde, und dann irgendwann richtete es. Das erste Wort, was er an mich richtete, war, ich fand es nicht komisch. Und da war aber die Parodie schon anderthalb Jahre her. Mein lieber Scholli, ja. Und ich merkte, er wollte, dass ich mich entschuldige, das habe ich natürlich nicht gemacht. Seine Frau sagte immer, komm, das war doch komisch. Nein, das fand ich nicht komisch. Er hat mir zugegeben, dass er sich extra die Kassette hat kommen lassen, um es nochmal anzusehen.
Großartig.
Ich dachte, wie kann das denn sein, dass ein Bundespräsident einem sowas zugibt, auch einen solchen Erfolg auch noch präsentiert? Das kann doch nicht sein. Es hat natürlich auch was Tragisches, dass ein Mensch dermaßen, der selber so viel Witze gemacht hat, so darunter gelitten ist. Erstaunlich.
Ja. War ein wandelnder Witzerzähler.
So ja, absolut. Ja.
Während
des Aber auch kein Humor. So. Aus dem Presserecht wissen wir, dass wenn du einmal etwas wiederholst oder reagierst auf eine Beleidigung, bist du verloren, ja. Es gilt das alte Queen-Gesetz, kein Kommentar. Und wenn sie Scheiße über dich ausschütten, kein Kommentar.
Ja. So, ja. Bist du lieber im Fernsehen oder liebst du die Bühne mehr? Kann man da sagen, was man lieber mag, oder ergänzt sich eines?
Es ergänzt sich, weil du auf der Bühne das Korrektiv hast des Publikums. Man stellt auch nach so vielen Jahrzehnten noch fest, dass man manchmal Formulierungen hat. Da reicht manchmal ein halber Satz und die Leute verstehen es schon. Manchmal braucht man noch drei Worte zusätzlich, damit die Leute es erklären. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe in einer Nummer und spreche über Homöopathie und dann spreche ich über die Schulmedizin. Und da sage ich nur ganz kurz, Homöopathie macht das und die Schulmedizin macht das und das. Das war Niedelbeuer. Heute mache ich das, sage ich, die Schulmedizin. Durch diese Unterbrechung wird den Leuten das Wort Schuldmedizin klar, was ich vorher verhuddelt habe, wo ich denke, das ist eigentlich auch klar. Und es gab keine Reaktion. Heute gibt es eine Reaktion. Das heißt, und das habe ich 100 Mal schon aufgeführt, aber noch öfters. Man stellt immer wieder fest, dass Feinheiten, da geht es manchmal wirklich um halbe Worte. Das kriegst du nur raus mit Live-Dasein des Publikums, mit der direkten Reaktion. Ja? Und nicht am Fernsehen. Wenn du nur im Fernsehen bist, verlierst du dich unter Umständen, hast kein Gefühl mehr für ein, nicht so schlimm nicht, aber du hast ein anderes Gefühl für Timing, das Gefühl für Timing und für Präzision wird besser geschult, wenn du das Publikum bei dir hast. Du
wirst ich bin jetzt gleich durch.
Zwischendrin, meine Damen und Herren, er hat noch 25 Seiten Fragen. Wenn Sie eingeschaltet sein wollen bis heute Nacht um 24 Uhr, haben wir vielleicht die Hälfte hinter uns. Okay, jetzt machen wir weiter.
Ja. 64, Rente?
Nein. Ne. Was ist das? Das ist doch eine absurde Diskussion. Für mich sowieso. Ich finde es ganz fürchterlich, wenn 25-Jährige, das erlebe ich. Ja? Ich kenne viele 25-Jährige, die mir sagen, sie freuen sich auf die Rente. Da sage ich immer, warum sagst du nicht, du freust dich auf das Beerdigungsinstitut? Ja.
Ende Info der Talk und heute zu Gast Matthias Richling. Wir sind auch schon fast am Ende. Dennoch möchte ich noch ein kleines situatives Fragespiel
spielen. Ach du liebes, ich hasse Sprache.
Ganz einfach zwei Alternativen.
Oh nee, das machst du mir nicht an.
Willst du nicht?
Ich sag dir gleich, ich ergänze keine Sätze.
Nein, du sagst mir nur, was du von beidem...
Bin in der Lage, selbst einen Satz zu formulieren.
Besser findest.
Ich ergänze keine Sätze. Ach so, was ist der Sinn der Sache?
Ah, so ein bisschen eine Einstellung nochmal nach einem einstündigen Gespräch.
Ja, komm, also mach schon.
Ich versuch's mal.
Ich mach sehr selten
solche Fertigkeiten. Sag, wenn es dir nicht mehr schmeckt.
Ja.
Berge oder Nordsee?
Die Berge in der Nordsee. Schön ist dieser Satz von Heinz Erhardt, der sagte, stell dir vor, ein Berg würde aufeinander und auf einmal unter Donnerblitzen würde dieser Berg ins Meer stürzen. Das wird spritzen. Nein, ehrlicherweise eigentlich mehr Nordsee.
Kabarett oder Comedy?
Ja, Kabarett, natürlich. Nein, das ist nicht zu trennen, Entschuldigung, ich wehre mich dagegen. Es tut mir leid, kann es nicht nur mit Ja und Nein beantworten. Es geht einfach nicht.
NSA?
Verstehst du? Nein, Moment. Das ist auch wieder so eine Hassgeschichte, die da entsteht. Es gibt so viele aus dem Kabarett, die sagen, hey, Comedy macht, hat die gleichen Mechanismen, sie haben nur andere Zielsetzungen. Und meine Güte, sie wollen nicht politisch unbedingt was erreichen, das wollen wir auch nicht. Wollen wir vielleicht, aber die Satiriker, aber wir können es ja nicht. Also insofern sind wir im selben Boot. Es wird da gegeneinander ausgespielt, was schwachsinnig ist, weiter.
Genau das wollte ich hören.
Ja, das glaube ich. Achso, ich darf mir aber antworten.
NSA dazu. Oder BND?
Es gibt gar keinen Unterschied.
Bier oder Wein?
Was?
Bier oder Wein?
Wasser.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nacht, natürlich. Nacht, früh, ich kenne gar nicht früh. Wenn ich morgens wach werde, manchmal werde ich morgens um 8 Uhr wach und denke, oh, ist ja herrlich, aber ich kann es nicht, gehe nicht vor 5 ins Bett. Ich bin der Nachtwächter des Kabaretts.
Lassen wir so stehen.
Okay.
Und ich danke ganz herzlich Matthias Richling für ein besonderes Gespräch.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich möchte auch das Kompliment zurückgeben. Ich bedanke mich auf ehemals.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.